Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, wünsche einen guten Tag. So unterschiedlich kann es gehen. In Deutschland erhalten heute eine Wissenschaftlerin und ein Unternehmer den hochdotierten Deutschen Umweltpreis. In Großbritannien sitzt eine Frau 4 Jahre in Haft, weil sie sich an der Vorbereitung eines friedlichen Protests gegen ein Ölförderprojekt beteiligt hat. Alle 3 Personen engagieren sich für mehr Klimaschutz und wir stellen sie Ihnen gleich vor. Wir berichten außerdem über eine kleine Revolution in Sachsen. Dort fusionieren 2 Verkehrsverbünde zum Wohle der Kunden und damit wohl auch für den Klimaschutz. Die Verbraucherzentralen wünschen sich eine Beobachtungsstelle für die Entwicklung der Lebensmittelpreise. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, was Sie im Fall einer Autopanne tun können. 4 Jahre Haft, weil sie an der Planung eines friedlichen Protests gegen ein Ölförderprojekt mitgewirkt hatte. Dafür sitzt Louise Lancaster jetzt im Gefängnis in Großbritannien. In den letzten 2 Jahren wurden dort unter der Regierung der konservativen Tories, bisherigen Klimaschutzbekenntnissen zum Trotz, Öl- und Gasprojekte wieder gefördert. Und zwar auch eigentlich indirekt über Gesetzesänderungen bei den Bürgerrechten. Aus London, Christoph Brössel.
Im November 2022 blockierten Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil eine Autobahn in England. Mehrere Tage ging nichts mehr. Mehr als 700.000 Fahrzeuge standen im Stau. Der ökonomische Schaden laut Gerichtsunterlagen fast 1 Million Euro. Dazu kommen die Kosten des Polizeieinsatzes etwa 1,2 Millionen Euro. Für den friedlichen Protest erhielten 5 Aktivisten lange Haftstrafen. Louise Lancaster beispielsweise 4 Jahre Gefängnis dafür, dass sie an der Planung der Proteste teilgenommen hatte. Tim Lancaster ist ihr Ex-Mann. Die beiden waren 28 Jahre lang verheiratet, haben 3 erwachsene Kinder, sind noch Freunde und telefonieren häufig miteinander.
Hi Lou.
Hi.
Hi. How are you feeling now?
Yeah, I'm okay.
Die Haftbedingungen sind hart. Nie alleine sein, es ist laut im Gefängnis. Louise Lancaster vermisst die Familie. Sie vermisst es, in der Natur zu sein. Wir können sie am Telefon sprechen.
Ich habe ja das Glück, dass viele mich unterstützen, mir Nachrichten schicken. Briefe und Postkarten hänge ich an die Wand. Mit Zahnpasta kleben wir die an die Mauer. Das ist irgendwie witzig.
Tim Lancaster und die 3 Kinder versuchen, Louise zu unterstützen, wo es nur geht. Tim war auch im Gerichtssaal, sah zu, wie Louise sich verteidigen wollte, ausführen wollte, warum sie protestieren, dass die Regierung nicht genug tut für den Klimaschutz. Sie konnte all ihre Beweise gar nicht vorbringen. Der Richter sagte zur Jury, was immer diese Leute auch sagen zum Klimawandel, das beeinflusst nicht, ob die Angeklagten schuldig sind oder nicht. Als Louise vor Gericht erscheinen musste, hatte die ehemalige konservative Regierung die Gesetze bereits deutlich autoritärer gestaltet. Der Grund des Protestes spielt im Gerichtsverfahren keine Rolle mehr. In der Urteilsbegründung des Richters heißt es, die Angeklagten hätten die Linie vom besorgten Aktivisten zum Fanatiker überschritten. Graham Hayes ist Dozent für Politik an der Universität in Birmingham. Er kritisiert die Urteile. Leute ins Gefängnis zu schicken, weil sie andere belästigen, ihr Leben stören, ist schon extrem. Sie aber für 4 und 5 Jahre ins Gefängnis zu schicken, widerspricht den Werten einer liberalen Demokratie. Friedlicher Protest gehöre demnach zur Demokratie dazu, auch wenn es nervt. Graham Hayes zieht Vergleiche. Auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 50er und 60er Jahren habe viele Menschen eingeschränkt. Diese Bewegung mit dem Ziel, die Rassentrennung aufzuheben, werde nachträglich aber als absolut notwendig eingestuft. Kritik an den Urteilen für die Just Stop Oil Aktivisten äußerte auch Michel Forst. Er ist Sondergesandter der Vereinten Nationen, der den Prozess beobachtete. Trotz der hohen Haftstrafe, Louise bereut nicht, dass sie die Proteste mitgeplant hat.
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, es ist so wichtig, etwas zu tun, deutlich zu machen, dass wir einen Klimanotstand haben.
Das berichtete Christoph Brössel aus London. Wir bleiben beim Klimaschutz. 2021 erhielt der Greifswalder Moorforscher Hans Josten den hochdotierten Deutschen Umweltpreis. In diesem Jahr ehrt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt erneut eine Moorforscherin, Franziska Tanneberger von der Uni Greifswald. Sie leitet auch das Greifswald-Moor-Zentrum. Der Ort ist kein Zufall. Mecklenburg-Vorpommerns Fläche besteht zu 13% aus teils trockengelegten Niedermooren. Tannebergers Anliegen: Wie kann eine Wiedervernässung von Moorgebieten wirtschaftlich und sozial verträglich gelingen? Silke Hasselmann stellt die Preisträgerin vor.
Die Einstellung ist das eine, das andere, finde ich, ist immer noch jetzt ein Punkt zu sagen, wir müssen weitere CO2-Emissionen verringern, weil sonst...
Ja, das ist ja richtig.
Wer Dr. Franziska Tanneberger persönlich treffen möchte, kann sie vornehmlich bei einer dieser drei Gelegenheiten finden. Entweder in einer Vorlesung an der Universität Greifswald, unterwegs zu Feldstudien in einem der vielen Niedermoore in Mecklenburg-Vorpommern oder, wie hier auf Einladung des Bauernverbandes Ökarando, zu Gast bei Landwirten, die auf Moorflächen wirtschaften. Denn genau um dieses Biotop kümmert sich die gebürtige Berlinerin, seit sie in Greifswald Landschaftsökologie und Naturschutz studiert hat, ihr Hauptfach Moorökologie bei Professor Hans Josten.
Ja, geprägt hat mich sicherlich zu erleben, wie Hans Josten mit seiner Begeisterung andere Menschen ansteckt, mit einem Thema, was ja erst so ein bisschen sperrig ist oder vielleicht in einer komischen Ecke auch in unseren Köpfen liegt, das Moor, die Moorleichen, die schaurigen Orte, und überhaupt dafür Verständnis zu erwecken, was das für spannende Ökosysteme sind, wie wichtig die für uns sind. Hans Josten verdanken wir auch ein sehr schönes Schlagwort, was eigentlich immer bekannter wird, was wir auch am Greifswald-Moor-Zentrum viel verwenden, nämlich Moor muss nass.
Denn nur wenn der über Jahrhunderte, ja Jahrtausende aus abgestorbenen Pflanzen gebildete Torfkörper eines Moores nass ist, bleibt der beim Verrotten freigesetzte Kohlenstoff im Wasser gebunden. Dann dienen Moore als sogenannte Kohlenstoffsenken, und zwar deutlich effektiver als Wälder, sagt Franziska Tanneberger.
Moore machen weltweit nur 3% der Landfläche etwa aus, speichern aber in diesen Torfen doppelt so viel wie die gesamte Waldbiomasse der Erde. Und Wälder bedecken 30% der weltweiten Oberfläche. Also es ist eine ganz große Bedeutung als eben Kohlenstoffsenke. Und wir wissen heute auch, dass leider diese Kohlenstoffmengen, die da liegen, zum Teil mobilisiert werden durch eine Senkung der Wasserstände und dann als CO2 in die Atmosphäre abgegeben werden.
Und zwar, wenn der einst entwässerte und damit vor allem für die Landwirtschaft urbar gemachte Boden umgebrochen wird und der darunterliegende, im nassen Torf gebundene Kohlenstoff an die sauerstoffhaltige Luft gelangt. Oder noch schlimmer, bei dauerhaft zu niedrigem Wasserstand, sodass der Torfkörper mit der Zeit austrocknet und CO2 emittiert. Im vorpommerschen Peenetal nahe Greifswald hat man bereits mit der Wiedervernässung einstiger landwirtschaftlich genutzter Flächen begonnen. Seit einigen Jahren will das von Franziska Tanneberger geleitete Greifswalder Moorzentrum Bereitschaft dafür wecken, damit auch in der benachbarten Friedländer Großen Wiese anzufangen. Allein sie entlässt pro Jahr geschätzt 200.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre.
Man kann ungefähr als Richtschnur sagen, bei allen entwässerten Mooren, wenn man den Wasserstand im Mittel pro Jahr etwa 10 cm anhebt, kann man etwa 5 Tonnen CO2-Emissionen pro Hektar und pro Jahr einsparen.
Rechnet die 48-Jährige den Landwirten vor, die auf diesen entwässerten Mooren wirtschaften.
Wir haben eine ausführliche Datenbank mittlerweile in Greifswald von Pflanzen, die angepasst sind an diese Bedingungen.
Doch in den Diskussionen mit Landwirten hört sie nicht selten, dass die geforderte Anpassung für viele von ihnen schlicht eine nasse Enteignung bedeuten würde. Und
wir stellen Lebensmittel her aus voller Überzeugung und wir schaffen Arbeitsplätze. Und also ich finde das einfach, also das ist richtig, was wir machen. Und jetzt kommen sie und stellen uns dazu einfach Alternativen vor. Und ich möchte gar keine Alternativen. Ich möchte mit diesem Niedermoor wirtschaften. Und das geht doch auch. Aber Schilf herstellen oder irgendwie so ein Zeug, ich meine, wo sollen denn die Lebensmittel herkommen? Sollen wir die dann alle nur noch importieren? Ja, die müssen wir dann alle importieren, aber das ist doch auch nicht klimaneutral.
Und so hat auch die klimaschützende Moorkundlerin ihre Reaktion auf Ängste vor überfluteten Nutzflächen angepasst.
Wir haben schon überlegt, ob wir denn das Wort Wiedervernässen gar nicht verwenden, weil es zum Teil negativ belegt ist, einfach in der Wahrnehmung. Was uns sehr wichtig ist, erstmal in sehr vielen Moorflächen, dass die Entwässerung gestoppt wird. Da gibt es Pumpen, die das Wasser rauspumpen. Da
gibt es Gräben, die das Wasser rausleiten. Und das ist nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Dann mag man eben auch Flächen haben, wo man auch teilweise Wasser wirklich ins Gebiet bringen muss, damit man diesen klimafreundlichen Wasserstand erreicht. Aber in erster Linie geht es erstmal darum, Moore nicht weiter zu entwässern.
Also lautet das Credo von Franziska Tanneberger: nicht gegen Landwirte arbeiten, nicht gegen Anwohner und Flächeneigentümer, sondern mit ihnen, aber auch.
Also ich finde es ganz wichtig, ehrlich zueinander zu sein. Und da sehe ich eben auch die Verantwortung als Wissenschaftler, dass wir sagen, wir vermitteln dieses Wissen ehrlich, wie wir das einschätzen. Und ich kann bei jedem Landwirt verstehen, dass er das erstmal mit großer Sorge sieht, weil viele sich betrieblich ganz anders aufgestellt haben und darauf eingestellt haben. Vielleicht ist es auch nicht die jetzige Generation von Landwirten, die diese Umstellung machen kann. Aber es werden ja auch in den Familien Entscheidungen gefällt, es werden weitere investive Entscheidungen gefällt, dass man sozusagen sich da gemeinsam ein Stück weit auf den Weg macht.
Silke Hasselmann stellte Ihnen Franziska Tanneberger vor und es gab noch einen zweiten Umweltpreisträger. Alice Thiel Sonnen hat den baden-württembergischen Unternehmer und Ingenieur Thomas Speidel besucht.
Ruhe und Gelassenheit strahlt er aus. Thomas Speidel, der Mann, der mit seiner Pionierarbeit bei der Elektromobilität Tempo macht.
Menschen wollen mit Mobilität Freiheit. Freiheit bedeutet, dass ich nicht warten muss, 8 Stunden, um ein Auto aufzuladen. Wir wollen die Autos fast so schnell laden, wie wir heute ein Auto tanken.
Und dafür hat der Chef des Unternehmens ADS Tech in Nürtingen bei Stuttgart ein ultraschnelles Ladesystem entwickelt. Ein Charge Post als Stromzapfsäule steht gleich am Eingang des Firmengebäudes.
Ich würde mal sagen, so ein bisschen wie eine alte Telefonzelle vom Format. Ja, und dann stellen Sie sich vor, die Vorder- und die Rückseite, ein einziges Display wie Ihr Handy, wie so ein hochformatiges iPhone, auf dem dann Bilder bespielt werden können.
Also moderne Litfaßsäule mit Werbung oder Informationen und auf der anderen Seite 2 Ladepunkte, die E-Autos mit Strom versorgen und das in Minuten. Das Tempo in den Ladevorgang bringt ein Batteriepuffer. Statt nur das bisschen Leistung aus dem Stromnetz kann so die geballte Ladung aus dem Speicher genutzt werden, erklärt es Thomas Speidel anschaulich.
Mein WC-Spülkasten, ja, der läuft langsam voll. Wenn Sie ihn dann betätigen, kommt der Inhalt in wenigen Sekunden heraus. Wir laden einen internen Speicher in unserer Ladestation vom Netz auf. Und wenn dann das Auto kommt, dann kopieren wir in einem Schwall quasi die Elektrizität, die wir zwischengespeichert haben, in das Fahrzeug hinein.
Und zu dem WC-Spülkasten kommt dann gleich noch das Bild vom Schweizer Taschenmesser. Damit erklärt Thomas Speidel, wie vielfältig sich dieser Speicher in der Energiewende noch nutzen lässt. Hier kann überschüssiger Solarstrom geparkt werden, für den es gerade keinen Abnehmer gibt. Er kann Energie ins Stromnetz einspeisen, wenn die Erneuerbaren mal gerade schwächeln, kein Wind weht und keine Sonne scheint. Thomas Speidel erhält den Deutschen Umweltpreis auch für seinen Wagemut, denn er hat in seiner früheren Zulieferfirma für Verbrenner Motoren die Energiewende schon früh riskiert und einen Innovationsbetrieb für Elektromobilität daraus gemacht.
Denken Sie ans Elektroauto. Die Anfänge, da gab es noch viel Lächeln. Heute fahre ich von Venedig nach Stuttgart mit einmal Laden. Wir reden nicht mehr von einer Vision, sondern von Realitäten.
Alice Thiel Sonnen berichtete. Um die Preise im öffentlichen Nahverkehr zu verstehen, braucht es ja mitunter ein Studium und ein zweites, um die Tarifzonen zu verstehen. Dieser Wirrwarr entsteht auch, weil es in Deutschland mehr als 60 Tarif- und Verkehrsverbünde gibt. In Ostsachsen schließen sich nun 2 zusammen. Für Verkehrsforscher kann das nur der Anfang sein, Ralf Geißler.
Es klingt nach Zweckehe, nicht nach Liebesheirat. Der ZVON, der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien, und der VVO, der Verkehrsverbund Oberelbe, sollen sich vereinen. So wünschen es Landespolitik, Landräte und Bürgermeister. So steht es nun in einer Absichtserklärung. Wer an dieser Stelle gähnt, möge bitte wach bleiben. Es geht tatsächlich um eine kleine Verkehrsrevolution. Warum es die braucht, versteht man bei den Worten von Christoph Mehnert, derzeit Chef des ZVON.
Der VVO hat seinen eigenen Tarif, der ZVON hat seinen eigenen Tarif und es ist in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen leider nicht gelungen, diese Tarife in der Form zueinander zu bringen, wie sich die Fahrgäste gewünscht haben und hätten und wie ich mir auch selber gewünscht habe und hätte.
Mit einer Fusion, so die Idee, könnte es in Ostsachsen dann doch noch ein einheitliches Tarifsystem geben und einen gemeinsamen Nahverkehrsplan. Für den Verkehrsforscher Andreas Knie kann das nur der Anfang sein. Sachsen habe 5 Zweckverbünde für Nahverkehr. Das gesamte System sei zu kleinteilig, und zwar bundesweit. Die 16 Milliarden Euro, welche der Bund den Ländern für den Nahverkehr gebe, würden nicht effizient genutzt.
Die Hälfte dieses Topfes geht allein in die Bürokratie zur eben der Finanzierung dieser Zweckverbünde. Das heißt, es kommt gar nicht beim Zug- oder beim Buspersonal an. Das heißt, wir haben also immer mehr Bürokratie und immer weniger tatsächlich operative Leistung für den Kunden.
Was die Bürokratie verursacht? Strecken ausschreiben, Sitzplatzabstände definieren, Züge bestellen, alle paar Jahre wieder in jeder Region neu. Knie fände es gut, wenn künftig alles wieder aus einer Hand käme.
Wir schlagen vor, dass man den ganzen Regionalverkehr, die ganzen Ausschreibungsstrukturen wieder zurücknimmt und wieder zurück zu einer integrierten Bahn kommt. Das heißt also, die Länder geben die Hoheit über den Schienenpersonennahverkehr wieder ab. Sie geben sie an eine zentrale Einheit. Die kann das dann bundesweit gestalten, kann dann die berühmten Synergien schaffen.
Damit würden Landkreise und Länder allerdings die Hoheit über dieses Verkehrsangebot verlieren. Ob das alle mitmachen? Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich will den Nahverkehr schon länger in einer Landesverkehrsgesellschaft bündeln. Der SPD-Politiker scheiterte damit bislang aber an seinen Koalitionspartnern. Dass in Ostsachsen 2 Verkehrsverbände nun freiwillig fusionieren, findet er gut.
Ich halte mal hier die These, dass wir im nächsten Jahr über 3 Verbände nur noch reden. Vielleicht schaffen wir es sogar, auf einen Verband uns zu einigen. Denn ich habe jetzt beim Zusammenschluss von den Ostsachsen 4 Millionen Euro mit zur Verfügung gestellt, damit die Transformation funktioniert. Ich werde jedes Jahr weniger Geld zur Verfügung stellen. Von daher kann es auch ein Interesse der Zweckverbände sein, bei der Fusion vielleicht jetzt eine Entscheidung mitzutreffen.
Finanzieller Druck hat schon oft geholfen, Dinge zu beschleunigen. Stellt sich halt die Frage, ob Dulich nach den Landtagswahlen noch Verkehrsminister ist. Die Fusion in Ostsachsen hängt davon nicht ab. In reichlich 2 Jahren könnten die beiden Verkehrsverbünde fusioniert sein.
Aus Sachsen berichtete Ralf Geißler. Die Preise für Butter, für Obst und Gemüse steigen. Dabei hat doch die Inflation eigentlich abgenommen. Gleichzeitig klagen Landwirte immer wieder darüber, dass bei ihnen am Anfang der Kette viel zu wenig ankommt. Die Verbraucherzentralen schlagen jetzt vor, die Preisentwicklung besser unter die Lupe zu nehmen. Dieter Nürnberger in Berlin, Sie haben sich informiert. Wie soll das geschehen? Da fehlt uns die Verbindung nach Berlin. Wir probieren's. Ich habe eine kurze Meldung. Die Einwohner der mittelgriechischen Hafenstadt Volos kämpfen seit Tagen mit den Spätfolgen der schweren Überschwemmung, die die Region vergangenes Jahr heimgesucht hatten. Mehrere Tonnen toter Süßwasserfische wurden aus den überschwemmten Gebieten durch einen kleinen Fluss in den Hafen von Volos gespült. Und die Fische starben nach Angaben des Professors für aquatische Umwelt Dimitris Claudatus hauptsächlich an Sauerstoffmangel, eine Folge der Überschwemmungen. Jetzt könnten wir noch mal versuchen, nach Berlin zu schalten. Das klappt nicht. Dann versuchen wir es doch mit dem Verbrauchertipp.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Autopanne ist für viele eine absolute Stresssituation. Die oberste Devise lautet Ruhe bewahren. Und was sie außerdem tun können, das erklärt jetzt Jan Tolzmann im Verbrauchertipp.
Eine Autopanne. Stresssituation. 2023 musste allein der ADAC über 3,5 Millionen Mal an deutschen Straßenrändern Hilfe leisten. Die häufigsten Ursachen: Reifenplatzer, Batterie- und Motorschäden. Auf alle Fälle gilt es in solchen Fällen zunächst Ruhe zu bewahren. Und sobald man merkt, dass etwas mit dem Auto nicht stimmt, Warnblinkanlage einschalten. Das signalisiert den anderen Verkehrsteilnehmern: Achtung, am Fahrzeug ist etwas nicht in Ordnung. ADAC-Sprecher Alexander Schnaas weiß, was als nächstes zu tun ist.
Dann sollte man sich möglichst schnell eine Möglichkeit suchen, wo man das Auto abstellen kann. Also entweder kann man tatsächlich noch selber bis zum nächsten Parkplatz oder zur Haltebucht fahren, oder man muss das Auto dann langsam am rechten Fahrbahnrand ausrollen lassen. Sobald das Fahrzeug steht, sollte man die Räder nach rechts ausrichten.
Damit, falls es zu einem Auffahrunfall kommt, das eigene Fahrzeug nicht nur auf die Fahrbahn rollt. Als nächstes gilt es, den Motor abzustellen und den Schlüssel im Schloss stecken zu lassen. Einfach damit keine wertvolle Zeit verloren geht, wenn Hilfe erfolgt. Bei Dunkelheit ganz wichtig, Standlicht anschalten, um andere Fahrzeuge frühzeitig zu warnen. Alexander Schnaas erklärt den Folgeschritt.
Idealerweise ziehen natürlich dann alle Fahrzeuginsassen eine Warnweste an, auch wenn es offiziell nur der Fahrer oder die Fahrerin machen muss. Das Fahrzeug dann natürlich auf jeden Fall, wenn man es verlässt, zur Beifahrerseite verlassen. Das ist natürlich sicherer, weil dann steigt man nicht auf die Straße. Und dann sollte man sich zu einem sicheren Warteplatz begeben und hier dann eben die weiteren Schritte dann planen.
Und das am besten hinter der Leitplanke. Im Anschluss unbedingt überprüfen, ob Fahrzeugteile oder auch Gepäck auf der Fahrbahn liegen. In einem solchen Fall muss der Fahrer oder die Fahrerin unbedingt die Polizei rufen, damit diese die Fahrbahn sichert. Das sei aber noch längst nicht alles, sagt Philipp Mattei, Pressesprecher beim Deutschen Automobilclub Verkehr, ACV.
Wenn man dann das Fahrzeug sicher verlassen hat, ist es A und O, das Warndreieck in ausreichender Entfernung aufzustellen. Wir empfehlen beim ACV innerorts mindestens 50 Meter, auf Landstraßen 100 Meter und auf Autobahnen 150 Meter Entfernung zum Fahrzeug. Eine weitere Maßnahme, die man ergreifen kann, ist ganz klar, den Kofferraum zu öffnen und einfach auch noch dadurch ein Warnsignal zu senden.
Jetzt ist die richtige Zeit, den Pannendienst oder einen Automobilclub zu verständigen und ihn mit so vielen Informationen wie möglich zu versorgen. Dazu gehört Beschreibung des Standorts, Name des Fahrzeughalters, Automarke, Farbe und Modell. Besonders auf Autobahnen ist es immer auch entscheidend, die Fahrtrichtung anzugeben. Philipp Mattei kennt zwei Wege, wie Fahrzeughalter das gut kommunizieren können.
Man meldet seine Panne digital, das ist bei uns möglich. Bei anderen Automobilclubs mit Sicherheit auch. Hat den Vorteil, dass die App direkt die GPS-Koordinaten an den Pannendienst weiterleitet und der Pannendienst ganz genau weiß, wo das Fahrzeug sich befindet. Ansonsten, wenn man Orientierung sucht auf Autobahnen, hilft immer die Notrufsäule.
Auf deutschen Autobahnen stehen diese alle 2 Kilometer am Seitenstreifen. Kleine schwarze Pfeile auf den Leitpfosten weisen die Richtung zur nächsten Notrufsäule. Bleibt nur noch das Warten auf die Pannenhilfe.
Der Verbrauchertipp von Jan Scholzmann. Jetzt schalten wir wieder nach Berlin. Dieter Nürnberger, was schlagen die Verbraucherzentralen vor, damit es bei den Lebensmittelpreisen etwas transparenter zugeht?
Jule Reimer, das Stichwort hier heißt Preisbeobachtungsstelle für Lebensmittel. Und einen solchen Vorschlag hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband schon im letzten Jahr auch aufgestellt. Heute hat man sozusagen etwas nachgelegt. Man hat die Agrarmarktinformationsgesellschaft AMI gebeten, hier eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Und es geht natürlich dabei dann um mehr Transparenz bei einer endgültigen Preisgestaltung eines Produkts. Und Hintergrund ist natürlich auch, dass sich die Inflation bei den Lebensmittelpreisen längst von der allgemeinen Inflationsdurchschnittsrate abgekoppelt habe. Konkret 2023 ging es bei Lebensmitteln um rund 12,5% nach oben. Die allgemeine Verteuerungsrate lag nur bei knapp 6%. Und woran das liegt, da möchte Ramona Popp, die Vorsitzende des VZBV, nun mehr Klarheit.
Es sind einfach diese hohen Preise, die die Menschen drücken und auch belasten. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, es ist nicht mehr wirklich zu erklären durch gestiegene Rohstoffpreise, weil sich die Energiepreise ein Stück weit wieder eingependelt haben auf einem niedrigeren, deutlich niedrigeren Niveau als im Jahr 2022. Aber wenn man sich eben die politische Debatte anguckt, muss man feststellen, dass wir haben es bei den Bauernprotesten beispielsweise gesehen, dass die Erzeuger sagen, bei uns bleibt gar nichts hängen. Aber nichts Genaueres weiß man.
Es gibt schon Vorbilder einer solchen Preisbeobachtungsstelle in einigen europäischen Ländern, etwa in Frankreich oder auch in Spanien. Und hierzulande soll nun also auch eine solche Institution vor allem Datenlücken identifizieren und die dann schließen. Dafür seien auch neue Meldeverordnungen notwendig. Es geht auch um einen rechtlichen Rahmen, wo beispielsweise logischerweise das Lieferkettengesetz auch eine Rolle spielt. Für eine solche Stelle braucht es Geld und Personal, aber, so sagt Hans-Christoph Beer von der Agrarmarktinformationsgesellschaft AMI, machbar sei eine solche Stelle auch hierzulande.
Möglich ist es, das ist klar. Also es ist so, dass solche Preisbeobachtungsstellen zur Herstellung von Transparenz dienen, aber sie sind keine Marktordnungsstellen. Also die greifen nicht in den Markt ein. Objektivität und Neutralität. Und das ist ganz wichtig. Eine Lobbygruppe, die kann die Ergebnisse nutzen und sollte sie auch nutzen. Das werden auch alle tun. Und dann gibt es den politischen Aushandlungsprozess, der eine Demokratie kennzeichnet.
Und für eine solche geforderte Preisbeobachtungsstelle im Lebensmittelsektor sollten nach Ansicht von Ramona Popp vom Verbraucherzentrale Bundesverband jetzt die Weichen gestellt werden. Sprich, die Bundesregierung sollte sie so schnell wie möglich beschließen.
Die Verbraucherzentralen wünschen sich eine Beobachtungsstelle für Lebensmittelpreise. Darüber informierte Dieter Nürnberger. In den Informationen am Mittag spielt die Migrationsdebatte eine wichtige Rolle. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.